Wir haben eben auf der Leinwand ein Anliegen gehabt. Wir bitten um Entwicklung und Wachstum in den Gemeinden. Und das gibt sehr viele Punkte, die dazu beitragen, dass die Gemeinde wächst, dass sie sich entwickelt. Aber es gibt auch viele Punkte auf der anderen Seite, die genau das Gegenteil bewirken, die die Gemeinde eventuell zerstören. Und über einen Punkt, so einen möchte ich heute sprechen, der nicht ohne ist. Und bevor ich dann anfange, möchte ich kurz uns wiederum ein Bild aus dem Alten Testament vorstellen. Denn ich staune jedes Mal, wenn wir so im Neuen Testament lesen und die Schrift betrachten, dann lesen wir einen Vers oder manchmal einen Satz. Und der ist so komplex, der ist so verschlüsselt, dann dauert es lange, bis wir das verstanden haben, was der bedeutet. Und oft hilft uns gerade dein Bild aus dem Alten Testament. Denn wir werden es merken, oder haben das gemerkt, die Bibelleser haben das schon lange gemerkt, dass das, was im Neuen Testament in einem Vers oft geschrieben ist, sind im Alten Testament ein paar Kapitel gewidmet, um dieses Thema richtig so zu entfalten, um das zu verstehen, was gemeint ist. Und solchen Bildern haben wir in der Bibel oder im Alten Testament sehr viele. Ich möchte wieder zum Volk Israel gehen, in die Zeit, wo das Volk Israel am Ende ihrer Reise oder ihrer Wanderung in der Wüste vor Kanaan stand. Mose lebte noch und sie haben auch schon jenseits des Jordan einige Länder besiegt, Länder, Völker besiegt, Länder in Eroberung genommen. Und da kommt eines Tages zu Mose der Stamm Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse und sagen, wir haben so viel Vieh und wir sind so groß, lass uns doch hier bleiben. Und Mose überlegte, wie immer, vor Gott und sagt, kein Problem, könnt ihr gerne dieses Land in Besitz nehmen, aber mit einer Bedingung, dass die Kriegsleute aus euren Stämmen, alle kriegsfähigen Männer, die gehen mit, bis wir das komplette Land, wie Gott es verheißen hat, erobern werden. Und dann könnt ihr zurück zu euren Familien, in eure Zelten kommen und hier auf dieser Seite des Jordans leben. Gesagt, getan. Und so ist es geschehen. Und dann ist das ganze Volk Israel weitergewandert, außer diese Frauen, Kinder, Familien, die dann geblieben sind auf der anderen Seite des Jordans und warteten ab, bis dann der Kampf komplett vorbei ist. Und so kam es, dass durch die Leitung von Josua, Mose wurde dann inzwischen verstorben und Josua leitete das Volk weiter. Und sie gingen über den Jordan und wir kennen viele diese Geschichten, wie sie mit Jericho angefangen haben und haben dann eine Stadt nach dem anderen das ganze Land Kanaan erobert. Und so lesen wir in Josua Kapitel 21 ab 43 bis 45, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keine ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts, oh, diesen Vers, den liebe ich so sehr. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Oh, darüber könnte ich jetzt eine ganze Predigt halten, dass Gott treu ist und wenn er etwas gesagt hat, wenn er etwas versprochen hat, er von seiner Seite hält es durch, er hält sein Wort, egal welcher Weg auch dahin führt. Es musste nicht sein, dass das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste wanderte, aber Gott musste eben diesen Weg gehen, aber er kam zum Ziel. Er hat es versprochen dem Abraham und er hat das durchgeführt. Wunderbar. So wurde das Land jetzt eingenommen, die kamen zur Ruhe und jetzt war es endlich mal so weit, dass diese 2,5 Stämme wieder nach Hause gehen zu ihren Familien, die sie da auf der anderen Seite des Jordans gelassen hatte. Und so lesen wir in Josua 22 ab Vers 1 bis 8. Damals rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse zu sich und er sprach zu ihnen. Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Und habt meine Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen. bis zu diesem Tag und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn eures Gottes. Was für ein Balsam, solche Worte zu hören, nicht wahr? Weil nun der Herr, euer Gott, euer Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte in das Land eures Erbteiles, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordans gegeben hat. Nehmt euch nun sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie. Und sie gingen zu ihren Zelten. Dem halben Stamm Manasse hatte Mose ein Erbteil gegeben in Baschan. Der andere Hälfte gab Josua das Erbteil unter ihren Brüdern diesseits des Jordans gegen Westen. Und als Josua sie zu ihren Zelten gehen ließ, da segnete er sie. Und er sprach zu ihnen: Mit großem Gut kehrt ihr nun zurück zu euren Zelten, mit sehr viel Vieh, mit Silber, Gold, Erz, Eisen und mit Kleidern in großer Zahl. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. Also das ist so von ermutigend. Nicht immer dieses Schimpfen, nicht immer dieses Negative. Immer wieder hat sich das Volk versündigt und da musste Gott strafen und dann sind so viele umgekommen und dann rappelt die sich wieder auf und dauerte nicht lange und dann ging die Leier von vorne los. Und hier sehen wir nur Segen. Was für eine wunderbare Atmosphäre. Josua lobt das Volk. Er sagt, ihr seid gehorsam gegen den Herrn gewesen. Wunderbar. Ihr habt einfach alles erfüllt, was Gott durch Mose gesagt hat. Ist eine Treue in der Bruderschaft, könnte man sagen. Können wir im zweiten und dritten Vers lesen. Wunderbar. Und nun appelliert er sie und an die Verpflichtungen zur Hingabe. Gebt Acht, wie ihr wandelt vor Gott, dass ihr euch an Moses Gebote oder an die Gebote, die Gott durch Mose gegeben hat, haltet. Ja, viel mehr. Und jetzt zitiert er das wichtigste Gebot überhaupt. Liebt den Gott, diesen Gott, liebt ihn von ganzem Herzen, folgt ihm nach. Er spricht einen Segen aus. Was für ein friedliches Auseinandergehen. Ach, wir können uns diese Verabschiedung vorstellen gut. Das ganze Volk ist in Silo versammelt. Denn Silo war die Stadt, wo die Stiftshütte aufgebaut wurde. Und jetzt ist diese Abschiedsrede von Josua. Es ist so eine herzliche, so eine brüderliche Atmosphäre. Ein Sieg, Befreiung, alles gehört jetzt uns. Gott hat alle Versprechungen gehalten. Da waren diese warme Umarmungen. Die sind zueinander gewachsen durch diese Zeit. Ach, vielleicht haben sich gegenseitig alles Gute gewünscht. Haben sich vielleicht verabredet. Ach, das ist nicht viel lange. Wir sind ja nicht weit hier über den Jordan. Wir werden uns bestimmt besuchen. Da sind entstanden gute Gemeinschaften, gute, einfach so sicherlich herzliche, brüderliche Atmosphäre. Wunderbar. Und auf diese Art und Weise gehen die dann so auseinander, sie winken sich noch gegenseitig, solange sie sehen können. Ich denke, wir können uns das Bild so gut vorstellen. Es herrscht einfach eine wunderbare Atmosphäre. Bis hier ist der Himmel einfach hell, könnte man sagen. Aber da ziehen bereits dunkle Gewitterwolken auf. Und das dauert nicht lange, denn das kommt zu Spannungen. Und darum soll es heute gehen. Spannungen im Volke Gottes. Wie entstehen sie? Wie geht man dagegen um? Was unternimmt man gegen, damit sie gar nicht kommen? Und so weiter. Nun, wir wollen zum ersten Punkt gehen. Die Ursache von Spannungen. Wie ist das entstanden, auch im Volke Israel? Und dadurch wollen wir auch Parallelen ziehen zu dem Volke Gottes. Heute, warum? Und was sind die Ursachen, dass Spannungen überhaupt entstehen? Josua Kapitel 22, wir lesen einfach, wir bleiben in diesem Kapitel drin, 9 bis 10. So kehrte die Söhne Rubens, die Söhne Gads und die halbe Stamm Manasse um und zogen von den Söhnen Israels weg, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Und würden wir sagen, es ist ja wunderbar. Da haben ja schon die alten Vorfahren von Abraham angefangen, immer wieder mal einen Altar gebaut. Und das ist doch schön. Was waren wohl die Motive? Aus welchem Grund haben sie das gemacht? Und die Motive können wir im Kapitel 22, 24 bis 28 lesen. Vielmehr haben wir es, sagen sie, aus Besorgnis getan. Das waren die Motive. Es könnte eine Sache sein, eintreten, indem wir sprachen, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen. Eure Kinder, das heißt vom Volk Israel, zu unseren Kindern, die auf der anderen Seite des Jordans leben. Was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Denn der Herr hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Kinder Rubens und ihr Kinder Gads, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Damit würden eure Kinder bewirken, dass unsere Kinder den Herrn nicht mehr fürchten. Darum sprachen wir wollen doch für uns einen Altar machen, nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch und zwischen unseren Nachkommen, dass wir die Dienst des Herrn üben wollen vor ihm mit unseren Brandopfer, Schlachtopfern und Friedensopfer und damit eure Kinder künftig nicht unseren Kindern sagen dürfen, ihr habt einen Anteil an den Herrn. Und wir sprachen, wenn sie aber künftig so zu uns und unsere Nachkommen reden sollten, so können wir sagen, seht das Abbild des Altars des Herrn, das unsere Väter gemacht haben, nicht für Brandopfer, noch für Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch. Wir merken hier diese heimliche Fürsorge in den Herzen dieser Männer. Ihr habt keinen Anteil am Herrn. Es könnten eure Söhne sagen, was tun? Wenn man einfach anspricht und sagt, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Ihr gehört nicht zu unserem Volk. Ihr gehört nicht zu unserem Gott. Eine vorbeugende Maßnahme. Und dieser Altar sollte dafür dienen. Dieser Altarbau sollte keine Provokation sein, sondern es war gut gemeint. Ja, sogar sehr gut gemeint. Letztlich ging es darum, dass auch die nächste Generation des Herrn fürchten sollte. Ist das nicht großartig? Wenn sich Menschen Sorgen machen um das geistliche Wohl ihrer Kinder, ja, damit kann man ja gar nicht früh genug anfangen. Das war die Sorge dieser 2,5 Stämmen. Sie haben es wirklich gut gemeint. Keinerlei böse Absicht. Man sollte nur einer negativen Eventualität vorbeugen. Eigentlich eine eher, würden wir sagen, harmlose Sache. Aber diese Sache führte zu großen Spannungen. Nun, meine persönliche Beobachtung, dass Spannungen heute oft in ganz ähnlichen Situationen entstehen. Gut gemeint und eigentlich harmlos, aber vom Bruder oder von einer Schwester anders aufgefasst und unter Umständen führt das zu einem großen Problem, zu einem großen Ärger. Da machen wir es zum Beispiel, ne, grüßt einer den anderen ganz, ganz freundlich. Und der andere sieht auf einmal darin eine Ironie. Vielleicht sogar ein Spott, was ist mit dem los? Warum grüßt er mich so freundlich? Das ist doch nicht normal, sein Grinsen, guck dir das mal an. Der führt ganz bestimmt etwas im Schädel. Der lacht mich irgendwo aus, was ist los? Und schon entsteht eine Spannung. Jemand schenkt einem anderen vielleicht ein bestimmtes Buch. Und der andere fasst den Titel oder eine bestimmte Abschrift oder einen Abschnitt aus diesem Buch falsch auf und schon entsteht eine Spannung. Ich muss dann an unseren Marc und Renita denken, als der Marc noch nicht im Glauben war und wollte von Renita etwas. Und die haben sehr viel miteinander über den Glauben gesprochen. Da schenkte sie ihm eines Tages ein Buch, Der ungezähmte Mann. Da sagte der zu ihr, bin ich dann so ungezähmt oder was? Was soll dieses Buch? Dabei ging es in diesem Buch ganz um was anderes. Ne? So kann man so schnell etwas denken, was eigentlich nicht stimmt. Oder jemand übernimmt freiwillig aus Liebe zu Jesus oder aus Liebe zu den Menschen eine gewisse Sache oder ein Amt in der Gemeinde. Und der andere denkt, der oder die will sich bloß in den Vordergrund stellen. Wer macht das schon? Ich würde diesen Dienst machen. Das muss doch beauftragt werden. Ich muss mal schön ruhig sitzen bleiben und schön demütig, ja. Und jetzt meldet sich da einer, ich würde das machen. Der will ja nur in den Vordergrund, der will ja nur zeigen, dass er was Besonderes ist. Und schon haben wir eine gewisse Spannung. Jemand schenkt einem anderen etwas Bestimmtes und andere, die er mitbekommen, denken, und warum dann nicht ich? Na ja, ist klar, Ansehen der Person, wusste ich schon lange. Dass der zieht die andere besser, immer wieder ein bisschen vor. Aber wir, was sind schon wir? Und so sind gut gemeinte Dinge, aber falsch verstanden. Eine kurze Nachfrage eventuell hätte ja alles eigentlich aufklären können, nicht wahr? Aber man interpretiert das falsch, nimmt meistens gleich das Schlimmste an und reagiert völlig unangemessen. Kennen wir das nicht auch so? Ist das in unserem Leben auch schon mal nicht passiert? Oh, ihr Lieben, der Feind schläft nicht. Und genauso menschlich reagierten diese 9,5 Stämmen des Volkes Israel auf den Altarbau der Heimziehenden. Und schaut mal, was da steht im 11., 12. Vers. Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels, jetzt guck mal, was passiert, dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufziehen. Nun, wenn wir aufmerksam jetzt mitgelesen haben, sind uns zwei Dinge aufgefallen, denke ich. Zum einen, die Israeliten hatten vom Altarbau am Jordan nur gehört. Von wem das kann, steht gar nicht drin. Wer hat diese Botschaft überbracht? Auf jeden Fall war das eine gefärbte Information. Vielleicht hat derjenige, der das rübergebracht hat, gesagt, das war ein Riesenaltar. Gott hat ja gesagt, hat uns die Maße vorgegeben, wie der Altar eigentlich gebaut muss werden. Und die haben den 5-mal größer aufgebaut. Kommt es nicht bekannt vor? Nachrichtenquelle. Hörensagen. Oh, wie gefährlich ist das doch. Wenn wir am Telefon mit jemandem sprechen, du, hast du schon gehört? Hast du schon das Neueste gehört? Oder reden wir miteinander, haben uns getroffen? Wir sind ja alle so neugierig. Na, was gibt's Neues, ne? Diese Frage dann als erstes. Und der andere, hast du schon gehört? Dabei hat er das von jemandem gehört und der hat das von jemandem weitergehört. Und jeder hat seinen Senf beigetan. Und wir solche Ohrenelefanten und nehmen das auf. Und derjenige sieht, wie wir so neugierig sind und tut seinen Senf auch noch dabei, versucht das Ganze aus seiner Sicht, das Ganze noch ein bisschen aufzufärben und merkt nicht, dass er eine Lüge damit hineingetan hat. Hast du schon gehört? Wie viele Spannungen entstehen unter uns, weil irgendjemand gesagt hat, hast du schon gehört? Wie viel Klatsch wird weitergegeben? Wie viel ungesichertes Gerede? Wie viel unverbürgte Informationen, wie viel Vorurteile sind dann da drin? Jemand sagte mal Folgendes: Die üble Nachrede durch Christen ist auf dem besten Wege, Satans wirkungsvollste Waffe zu werden, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Jesu zu zerstören. Nicht zum Wachstum zu bringen, wofür wir heute gebetet haben. Nicht um Entwicklung der Gemeinde zu beten, sondern um sie zu zerstören. Hast du schon gehört? Ich frage mich, ob wir einer und der andere nicht darüber Buße tun müssen, da wir oft solche Informationen weitergegeben haben und nicht 100% aus der Quelle es mitbekommen haben und schon gar nicht uns mit der Ursache beschäftigt haben, warum derjenige das so getan oder so gesagt hat. Also, zum einen fiel es auf, dass die Information der Israeliten auf Hörensagen basierte. Nun, zum Zweiten, was uns hier auch in diesen Versen aufgefallen ist, auf die unsichere Information folgte eine sehr schnelle Reaktion. Da haben wir gelesen im 12. Vers, nochmal zurück, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Meine Frage ist, wo war Josua? Er wird in dieser ganzen Situation, wenn wir diese Geschichte lesen, nirgendwo erwähnt. Ist das nicht merkwürdig? Nachdem, wo er das Volk gesegnet hat, in Silo, und diese 2,5 Stämmen Israels abgezogen sind, da gingen alle andere auch alle nach Hause, sonst müssten die sich ja nicht wieder versammeln. Jeder ging in seine Zelten. Das Land war groß. Und so gingen sie alle nach Hause. Und diese, die wanderten eine lange Zeit, bis sie, das dauerte Tage. Das war nicht so wie heute mit dem Auto, da zack, hat man hunderte von Kilometern hinter sich. Nein, die waren alle beladen. Wir haben gesehen, was Josua sagte, mit welchem großen Segen, mit welcher großen Beute die nach Hause gegangen sind. Das musste alles geschleppt werden. Das ging tucker tucker, schön langsam vor sich her. Manchmal ist es tagelang gewesen. Wie lange es gedauert hat, wird hier nicht beschrieben, aber es war eine lange Zeit. So ist auch Josua in sein Haus gegangen. Nun, was hier auffällt in dieser ganzen Sache, immer wieder wird erwähnt, und das Volk Israel, und das ganze Volk Israel. Früher war und Josua sammelte, und Josua sprach, und Josua bestimmte, und Josua befragte Gott. Und hier auf einmal ist das Volk Israel, das Volk Israel, das Volk Israel. Ihr Lieben, das ist das Schlimmste, wenn das Volk, ob das jetzt nur in der Gesellschaft ist oder auch in der Gemeinde, das spielt keine Rolle, da wo eine Versammlung vieler Menschen sind, aus dem Ruder geriet. Und die Behörden oder beziehungsweise die bevollmächtigten Leute für diese Gemeinschaft nichts machen können. Das haben wir beim Putsch gesehen in Russland und das wiederholt sich auch immer wieder. Das ist ein Bürgerkrieg. Da stehen die Leute auf und ganz schlimm ist es dann, wenn das die Kriegsleute, wenn das die Armee ist. Wenn die Armee sich gegen auflehnt, dann kann die Regierung nichts mehr anfangen. Dann sind sie machtlos. Denn die haben die Waffen und wenn die da einmal am Rad drehen, dann haben wir Licht ausmachen bald. Das ist gefährlich. Da müssen die sehen, wie sie Land ziehen. Die Regierung. Und das war hier genau so. Das Volk Israel baut sich auf, bäumt sich auf, weil sie was gehört haben. Das war wie ein Lauffeuer. Das ging von Haus zu Haus, von Zelt zu Zelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josua das nicht als allererstes erfahren hat. Und als er es erfahren hat, konnte er nichts mehr unternehmen. Deshalb wird er hier auch gar nicht erwähnt. Ist eine gefährliche Sache. Merken wir, wie das durch das Hörensagen passieren kann. Ist das nicht oft bei uns genauso? Irgendwas Unerfreuliches dringt in unser Ohr oder in unser Auge und wir reagieren. Reagieren spontan. So wie die hier. Nichts gegen die Spontanität. Spontan zu sein ist eigentlich gut, je nachdem nur wo. Manchmal hat eine Gemeinde jemand ein Projekt oder man möchte irgendwas unternehmen und dann bespricht man das und tut man ja und das geht so langsam vor sich her und keiner kommt in die Pötte und ein paar Leute sind dahinter und die anderen nicht, ja, na, das müssen wir noch besprechen, das müssen wir noch überlegen und so weiter. Und überlegt man dermaßen lange, dass da der Karren, der steht immer noch und vergehen Jahre und das tut sich gar nichts. Dann ist eine Spontanität vielleicht viel besser. Aber hier, in diesem Fall, diese Art von Spontanitätsaktion, diese sind meistens falsch. weil sie aus dem Fleisch kommen. Und das können wir hier in diesem Fall ganz klar sehen. Weil sie meistens unangemessen sind. Wie leicht schießt man dann mit Kanonen auf Spatzen? Wie schnell herrscht dann der Vorsatz, wie du mir, so auch ich dir? Seien wir doch ehrlich, das ist doch unsere natürliche Verhaltensweise. Ihr Lieben, auch bei mir. Ich habe mich bei der Vorbereitung so klar gesehen. Leider. Ich kämpfe damit. Ich weiß, ich kenne meine Schwäche in diesem Bereich. Lassen wir uns in dieser Beziehung von unserem Herrn Jesus verändern? Kämpfen wir gegen an? Oder meinen wir, es wäre alles in Ordnung? Zwei Dinge, die haben mir oft geholfen in meinem Leben, dieses zu überwinden. Oft, nicht immer. Eine interessante Geschichte lesen wir von Saul, König Saul. Nun, ich weiß, wenn wir von König Saul hören, dann ist das meistens so, dass wir nur das Negative betrachten. Ne? Das Negative im Vordergrund und Saul, auch das war so ein Kerl und so und was und David ja und so, aber Saul. Aber Saul war nicht immer so. Saul war ein feiner Kerl. Am Anfang, als man ihn gesalbt hat zum König, hat er so viel Gutes getan. Haben wir das mal gelesen? Das, was natürlich nachher geschah, war total abscheulich und war schlecht, gar keine Frage. Aber Saul wurde gesalbt zum König und auch nicht von ungefähr. Und als er von Samuel gesalbt wurde, das können wir in Kapitel 10 nachlesen, und wie das dann oft so ist, gibt es dann auch immer Kritiker. Allen recht zu machen ist immer schwierig. Oder hat jemand das erreichen können im Leben, allen recht zu machen? Geht gar nicht. Und so war das auch damals bei Saul. Da gab es solche Kritiker, die standen auf und haben gesagt, was soll der uns schon helfen? Es gibt doch viel bessere, viel weisere und so weiter. Und immer haben sie am Meckern und immer sind sie unzufrieden. Und sie verachteten ihn, steht geschrieben. Und dann kommt dieser schöne Satz, wie reagierte Saul darauf? Und da steht geschrieben, aber er tat, als hörte er es nicht. O ihr Lieben, dass es doch unser Gebet sein könnte, jeden Tag, Herr, gib mir Kraft, wenn es was Schlechtes gesagt wird über mich, über andere, wie dem auch sein, wenn ich was höre, lass mich doch auf Durchzug schalten, da, wo es nötig ist. Dass ich das gar nicht zu Herzen nehme. Dass es mir nicht mal bis zu den kalten Kleider kommt, wie willst du schon sagen. Und wenn Reaktion, das ist die zweite Sache, wenn eine Reaktion, dann nach dem Bundeswehrprinzip. Ich habe mir mal jetzt vor kurzem sagen lassen, dass in der Bundeswehr hier in Deutschland herrscht so ein Prinzip oder sogar fast ein Gebot, ein Gesetz. Man kann, wenn etwas schief läuft, wenn etwas schief geht gegenüber der anderen Person, man kann klagen gegen jeden, wenn jemand was falsch macht, auch gegen einen General. Aber da ist ein gewisses Prinzip. Nur nach Ablauf einer Nacht. Wir kennen alle diesen guten Satz. Lass mir nur drüber schlafen. Oder nicht? Wenn dann ein Vertreter kommt, wenn wir irgendwo berauscht sind von irgendeiner Sache im Geschäft oder sonst noch irgendwas, von einer Versicherung, und das ist so gut, das ist so weise, wenn wir dann sagen, lass mir Zeit, Nachdenkzeit, lass mir einmal Nacht drüber schlafen. Und jeder von uns, da bin ich mir überzeugt, wenn wir abends aufgewühlt waren, wenn wir etwas gehört haben, wenn wir mit irgendeiner Sache konfrontiert worden sind, wir waren so richtig auf und dann kommen Entscheidungen, ich würde jetzt so und so machen. Und wenn wir dann uns zurückziehen können und wenn wir dann zur Nacht gehen, sagen wir, komm, morgen, heute nicht. Und morgens, wenn wir dann aufstehen, dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Dann sehen wir und betrachten wir die Situation auf einmal ganz anders. Wenn es schlimm gewesen war, ist es gar nicht so schlimm. Wenn es so prickelnd war, dann ist es jetzt, naja, so ist es ja auch wieder nicht. Kann auch ruhig darauf verzichten. Oder nicht? Und wenn wir nach diesen zwei Prinzipien leben, in solchen Situationen, wenn wir etwas hören, ihr Lieben, wir werden weise handeln. Wir werden nicht überreagieren. Wir werden nicht Spontanität ergreifen, und zwar böse Spontanität, so wie das hier bei diesem Volk Israel war. Nun, zum großen Glück wurde auch in Israel nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht war. Im Verse 13 und 15 lesen wir, dass doch zunächst eine Verhandlungsdelegation an den Ort des Geschehens gesandt wurde. Woher diese Idee kommt, können wir nicht herauslesen. Vielleicht war Josua dabei, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dabei gewesen ist. Der hat nun nicht das Sagen gehabt in dieser Situation. Aber vielleicht hat er diesen Vorschlag gegeben. Leute, lasst uns nicht zu überreagieren. Ich verstehe es. Und wenn sie so gehandelt haben, dann ist das falsch, ja. Aber vielleicht ist es nicht so, wie das jetzt uns rübergebracht wurde. Lass uns erstmal Leute hinschicken. Lass uns die Sache mal erstmal auf vernünftige Art und Weise klären. Nicht sofort die Waffe ziehen. Nicht sofort gegen Krieg ziehen. Wollen wir erstmal die Sache ruhig klären. Oder war das vielleicht die Idee von diesem Priester Pinhas? Wir lesen mal diese Schriftstellen. Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und den halben Stamm Manasse in das Land Gilead. Pinhas, den Sohn Eleazars, den Priester, und mit ihm 10 Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und sprachen. Merken wir, die haben die Kurve grad so noch gekriegt. Wir wollen erstmal mit denen reden. Und wer wurde gewählt? Als allererstes steht der Priester. Oh, wie wichtig ist das, wenn wir in einer Krise uns befinden, wenn etwas aufgestanden ist, eine schwere Frage, dass wir dann gucken, dass wir geistliche, weise Menschen ansprechen, sie fragen nach Rat, dass wir sie beauftragen, dass wir sagen, komm, wir wollen füreinander, für die ganze Sache mal beten, wir wollen die Sache mal klären, wir wollen den Bruder mal schicken oder die Brüder mal schicken, die sollen mal sich da erkundigen, wie steht's überhaupt, stimmt das überhaupt oder nicht, wie weit ist es da? Und jetzt erfahren wir im Folgenden, wie Israel die gut gemeinte, vorbeugende Maßnahmen des Altarbaus völlig falsch aufgefasst und gedeutet hatte. Also ein klassischer Fall für Missverständnis. Und wir lesen im Vers 16, wie versündigt ihr euch an den Gott Israel, dass ihr euch heute abkehrt von dem Herrn und dass ihr euch einen Altar baut und von dem Herrn abfallt. Das war, was sie ihnen vorgeworfen hatten. Im Grunde genommen haben sie richtig gesprochen. Wenn das so wäre, dann hat diese 2,5 Stämme haben sich richtig versündigt. Wir haben am Anfang gesagt, war das denn schlimm? Auch die Väter davor haben Altäre gebaut und haben Gott geopfert. Aber hier beim Volk Israel war das jetzt anders. Und wir lesen in 3. Mose, Kapitel 17, Vers 8 bis 9, können wir das nachlesen. Wir werden heute nicht alle Schriftstellen lesen. Dass Gott es grundsätzlich verboten hat, ein Altar irgendwo außerhalb der Stiftshütte oder des Tempels später aufzubauen. Denn die Anbetungsstätte war einzig und allein in der Stiftshütte und später im Tempel. Und derjenige, der Gott anbeten wollte oder ein Opfer bringen wollte, der musste dahin kommen und das Ganze durch den Priester machen. Das war von Gott angeordnet. Und derjenige, der irgendein Altar irgendwo aufgebaut hat, um da Brandopfer oder auch Friedensopfer, egal welches Opfer zu bringen, der musste ausgerottet werden aus dem Volk Israel. Das steht in 3. Mose Kapitel 17. Können wir nachlesen. Und das wusste das Volk Israel, ganz klar. Und jetzt kam das durch dieses Hören dahin. Und haben so einen Anschein gemacht, dass die aus diesem Grund diesen Altar gebaut hatten. Merken wir, was für verschiedene Betrachtungsweise ein und derselbe Sache hier vorliegen? Die heimziehenden Stämme wollten nur sicherstellen, dass auch ihre Kinder und Enkel zu Gott finden. Und die Israeliten erkannten in derselben Handlung einen Abfall von Gott. Gegensätzlicher geht es kaum noch. Und so hätte es beinahe wegen einer reinen Missverständnis einen erbitterten Bruderkrieg im Volke Gottes gegeben. Und der Teufel hätte sich die Hände gerieben. Wenn Spannungen zwischen Gläubigen auftreten, ihr Lieben, steht immer, aber auch immer, der Satan, der alte Durcheinanderbringer dahinter. Er ist der große Spannungserzeuger. Und meine seelsorgerische Beobachtung an mir selbst und auch an anderen Menschen ist die, dass der Feind mit Vorliebe unsere Charaktereigenschaften richtig ausnutzt. Das heißt, wenn jemand von Natur aus sehr empfindlich ist oder sehr aufbrausend ist oder sehr spontan, dann wird es in seiner Umgebung viel leichter zu Spannungen kommen, als wenn einer ruhig und zurückhaltend ist und von Natur aus schon eine ganze Menge vertragen kann. Darum möchte ich hier betonen, dass alle Gotteskinder vom Neuen Testament her zu einer biblischen Heiligungsleben gerufen sind. Gott will unseren Charakter verändern. Und das lesen wir immer wieder, wenn wir das Neue Testament, die Briefe lesen. Er will uns verändern. An dieser Stelle zeigt es sich, wie weit wir im Glauben gewachsen sind. Wie weit diese Frucht des Geistes, die wir in Galater lesen, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in uns gewachsen ist oder nicht. Schauen wir uns mal diese Jünger an, was Gott in ihnen gewirkt hat, ob es Petrus war, der sofort das Schwert gezogen hat und wie ruhig er nachher wurde. Gott hat das in ihm bewirkt, seine Spontanität, die ging weg. Oder diese Söhne des Donnersöhne, Johannes und Jakobus, die waren es, die damals gesagt haben zu Jesus, lasst uns Feuer vom Himmel fahren, damit diese Stadt vernichtet wird, weil sie uns nicht Übernachtungsmöglichkeit gegeben hatten. Und was dieser Johannes nachher über Liebe spricht, das ist der Hammer. Der hat es gelernt, der hat es verstanden. Oder Paulus in seinem Eifer, was er alles angestellt hat und was ist aus diesem Paulus geworden? Wir wollen bei Gott lernen, dass der Teufel nicht unsere Charakterschwächen einfach ausnutzen kann. Nun der zweite Punkt, das Überwinden von Spannungen. Wir sahen eben bereits, dass die Spannungen innerhalb des Volkes Israel auf ein reines Missverständnis zurückgingen. Beide Seiten meinten es im Grunde gut. Einige waren richtig nach dem Gesetz und nach dem Gebot Mose zu leben, das ist auch richtig. Und die anderen haben auch ihre guten Absichten. Es fehlte nur das klärende Gespräch. Beide meinen es gut. Wie leicht hätte dieser Konflikt verhindert werden können, wenn die Heimziehende, diese 2,5 Stämme, eine kurze Nachricht an Josua geschickt hätten. Wir bauen an der Grenze einen Altar. Habt keine Sorge. Wir wollen nicht vom Herrn abfallen, sondern im Gegenteil mit diesem Zeugnis die Zugehörigkeit zum Bundesvolk bekräftigen, auch wenn wir landschaftlich von euch durch den Jordan getrennt sind. Das hätte genügt. Da wäre alles in Butter gewesen. Die anderen Stämme hätten gewusst, was da vor sich geht, und es hätte gar keine Spannung überhaupt gegeben. Wie wichtig ist das? Zum Zweiten, das ist einfach eine Kunst, sich in den anderen hineinzuversetzen. Aber selbst jetzt, in der Konfliktsituation, war das Gespräch miteinander ungeheuer wichtig. Wie gut, dass Israel zuerst den Priester Pinhas mit seinen 10 Leuten sandte. Durch das Miteinanderreden wurde die Motive des Handelns einfach offenbar. Man erkannte die gute Absicht und schon waren die gefährlichen Spannungen überwunden. In den anderen sich versuchen hineinzuversetzen. Warum denkt er so? Was hat er vor? Und um das herauszufinden, müssen wir miteinander reden, fragen, wie hast du das gemeint? Ihr lieben Geschwister, ich kann es vielleicht gar nicht genug deutlich machen, wie wichtig es ist, miteinander im Gespräch zu bleiben. Das gilt für die Ehe, das gilt für die Familie, das gilt für die Gemeinde und darüber hinaus für alle Bereiche des menschlichen Lebens, ob das nur Arbeitskollegen sind oder wie auch immer. Was für eine Not, wenn Eheleute nicht mehr miteinander reden, wenn zwischen ihnen so eine Art Berliner Mauer entsteht. Was für eine Not, wenn sich in der Familie ein Glied absondert und das Gespräch verweigert. Vielleicht ein 70-jähriger Junge oder Mädchen seine eigene Wege geht. Und was für eine Not, wenn in der Gemeinde einzelne Glieder nicht mehr miteinander reden. Und man baut auch noch eine sogenannte heilige Mauer um sich auf. Ach, bevor es wieder passiert, haben wir schon mal gehört bestimmt, ne? Dass wir einander geraten. Das reicht, dass es einmal war. Halten wir lieber Abstand voneinander. Da war vielleicht irgendwas vorgefallen, dass man bloß in einer Sachfrage sich nicht einig war, war anderer Meinung. Und schon zieht sich jemand innerlich zurück, baut eine Mauer um sich. Die anderen kriegen das gar nicht mit. Aber man selber spürt, wie einer der Betreffende aus dem Wege geht, nicht in die Augen schauen kann oder sich sonst irgendwie abweisend verhält. Weißt du, der Teufel hat viele Gesichter. Wenn er uns nicht von Christus trennen kann, dann versucht er uns wenigstens von den Geschwistern zu trennen. Dann hat er genau das Gleiche eigentlich erreicht am Ende. Mit dieser Taktik bringt er Gottes Kinder aus dem Segensbereich des Herrn, befleckt mit den bitteren Wurzeln die ganze Gemeinde und zerstört letztendlich das Zeugnis der Christen vor den Ungläubigen. Denn an der Liebe soll die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Merken wir die Taktik des Teufels? Und das passiert auf dem laufenden Band, ganz besonders in der heutigen Zeit, in den Gemeinden, dauernd. Und wir müssen aufpassen, ihr Lieben, dass das durch diese Dinge nicht bei uns passiert. Nun sprachen wir über die Ursachen und über Überwindung von Spannungen, ja, wie wir das, die Ursache feststellen können, wie wir sie überwinden können. Aber lass uns noch kurz darüber nachdenken, wie wir Spannungen vermeiden können. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir Konflikte weitgehend vermeiden könnten. Ganz wird es hier auf dieser Erde natürlich nicht gelingen, denn da macht ja unsere sündige Natur nicht wirklich mit. Aber wir wissen, dass in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, wird es wirklich niemals mehr zu Spannungen kommen. Trotzdem sollen wir alle gemeinsam an der Vermeidung von Konflikten arbeiten und mithelfen. Wilfred Plock, vielleicht haben wir von dem schon gehört, seine Frau haben unsere Frauen schon kennengelernt, hat in der Anlehnung an Kurt Scherers Buch Vergebung das zentrale Problem, hat dieser Kurt Scherer geschrieben, hat er ein paar gute Regeln formuliert, die ich hier nun weitergeben möchte, die wir wirklich beherzigen sollten. Diese fünf Punkte, diese fünf Regeln. Als erstes wollen wir unser eigenes böse Herz erkennen. Ihr Lieben, kann jemand von uns sagen, dass wir ein gutes Herz haben? Also ich nicht. Dass wir das erkennen, dass wir eigentlich von Natur aus ein böses Herz haben, das zu allem fähig ist. Das wird in uns ins Gebet einfach treiben. Wenn wir das erkannt haben, wird uns das ins Gebet treiben. Herr Jesus, bewahre mich davor, dass ich zu Spannung Anlass gebe. Punkt 2. Dann sollten wir uns alle strikt weigern, üble Nachrede zu praktizieren und anzunehmen. Wenn wir den Mut aufbringen, schlechtes Reden über Nichtanwesende frühzeitig aufzublocken, werden Schwätzer in unserer Gegenwart verstummen müssen. Da müssen wir aufpassen. Das soll auch unser Gebet sein. Wenn einer dann zu uns kommt, hast du schon gehört, da müssen unsere Antennen schon hochgehen. Moment. Moment. Worüber sprichst du denn jetzt hier? Wir müssen uns befleißigen, mehr für den anderen zu beten, mehr für ihn zu danken und ihn mehr zu lieben. Besonders der oder die, der uns von Natur nicht liegt. Und das ist natürlich schwer. Wir wollen uns üben darin, andere im Glauben und Gebet zu segnen. Punkt 3. Häufig entstehen Spannungen durch hartes, liebloses Kritisieren. An diesem Punkt wollen wir zuerst beten, dann das Positive sagen und dann mit viel Liebe und Weisheit das Negative. Nun, ich denke, da wird nicht mehr viel übrig bleiben, wenn wir einmal für diese Person beten. Und wenn wir dann werden die positive Dinge erstmal aufreihen, was diese Person hat, wo denke ich mal, dann wird für das Negative nicht viel bleiben. Und wenn da was bleibt, dann werden wir das bei aller Liebe sprechen mit dieser Person, werden ihm das sagen und dann wird es auch keine Spannung geben. Und fünftens, wenn eine spannungsträchtige Situation entsteht, wollen wir um jeden Preis das Gespräch suchen und im Gespräch bleiben. Wenn alle Beteiligten den Frieden und die Liebe nachjagen, wird dem Streitgeist bald das Wasser abgegraben sein. Wenn etwas zu bereinigen ist, und das ist das Letzte, das über diesem allen steht, wollen wir einander vor Christi Angesicht betend vergeben. Und nur so kommt es zu einer herzlichen Vergebung, wo Spannungen lange währen und die Gemeinde befleckt haben, ist eine öffentliche Bekanntgabe der Versöhnung notwendig. Das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Punkte beachten, dass wir so vorsichtig wandeln. Nun, ich komme zum Schluss. Diese hochdramatische Situation damals in Israel endete sehr friedlich, nur weil man im letzten Augenblick noch das Richtige getan hat. Sie lobten Gott. Josua Kapitel 22, Vers 30 bis 33. Als aber Pinhas, der Priester, und die Obersten der Gemeinde, die Häupter der Tausenden Israel, die mit ihm waren, diese Worte hörten, welche die Söhne Rubens, die Söhne Gads und die Söhne Manasse sagten, da war es recht in ihren Augen. Und Pinhas, der Sohn Eleasars, der Priester, sprach zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und den Stämmen Manasses: Heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr mit dieser Tat keine Untreue an dem Herrn begangen habt. Nun habt ihr die Kinder Israel aus der Hand des Herrn errettet. Dieser Satz, der hat es in sich. Da kehrte Pinhas, der Sohn Eleasars, der Priester und die Obersten, um von den Söhnen Rubens und den Söhnen Gads und aus dem Land Gileads in das Land Kanaan zu den Söhnen Israels und brachten ihnen Bericht. Merken wir, jetzt kommt das aus der Quelle. Jetzt wird nicht mehr, wir haben gehört, ah, das ist doch nicht so und so. Aber was war denn da? Ach, wer weiß, ob das so ist und so. Ach, da sind wir wieder da drin. Hier kam die Delegation zurück, die direkt mit ihnen gesprochen haben und die das jetzt direkt diese Informationen wieder an Ort und Stelle gebracht und brachten ihnen Bericht. Und die Sache war recht in den Augen der Söhne Israels. Und die Söhne Israels lobten Gott. Jetzt kamen sie zum Punkt und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum Krieg ausziehen wollten, um das Land zu verderben, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads wohnten. Ihr Lieben, ist das Ziel des Herrn und der Wille Gottes für uns heute nicht derselbe? Und jetzt lesen wir uns einfach das, was wir heute alles gesprochen haben, dieses ganze Bild in einem Satz im Neuen Testament, was Paulus in Römer Kapitel 15, Vers 5 bis 7 schreibt: Der Gott der Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und wenn wir das tun werden, ihr Lieben, dann werden wir nicht so schnell in irgendein "Hast du es mal gehört?" reinfallen. Das wünsche ich uns allen. Und Gott segne uns im Nachdenken.